Powerful Me. Lebe dein Potenzial. Stark, selbstbestimmt, fit und erfolgreich. Dein Podcast für ein außergewöhnliches Leben. Mein Name ist Juliana Käfer und ich freue mich unheimlich, dass du heute hier mit dabei bist. Bist du bereit für dein Next Level? Dann lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Powerful Me Podcasts. Ich freue mich sehr, dass ich heute wieder einen Gast begrüßen darf, der schon einmal zu Gast war. Und die Folge war sehr, sehr beliebt. Jetzt haben wir gesagt, okay, es braucht eine Fortsetzung. Beim letzten Mal haben wir gesprochen über Sportmotivation, über Bewegung. Warum ist Bewegung so wichtig? Und vor allem, warum brauche ich unterschiedliche Trainingsmethoden auch in meinem Alltag? Und wir haben jetzt gesagt, okay, wir setzen genau da an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, weil es gibt viele Menschen, die ja jetzt schon motiviert sind fürs Training, aber die irgendwie sagen, okay, ich tue immer was, aber der Fortschritt bleibt irgendwie aus oder der Erfolg stagniert oder einfach Menschen, die wissen wollen, wie kann ich wirklich effektiv trainieren. Und dazu begrüße ich heute wieder bei mir zu Gast Christian Hackl. Herzlich willkommen.
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich wieder hier zu sein.
Ja. Ja, Christian, wir haben gesagt, okay, next level. Es gibt viele Menschen, die sind motiviert für Sport. Wir wollen heute erklären einfach, wie kann man effektiv trainieren. Diese Folge soll aber nicht nur für diejenigen sein, die was sie irgendwie fürs Thema Körper, fürs Thema Sport, fürs Thema Training interessieren, sondern auch für diejenigen, die sagen, okay, ich weiß und ich verstehe, dass man im Prinzip ja die Prinzipien vom Sport immer aufs Leben auch übertragen kann, auf Alltagssituationen. Wir sind ja oft sehr, sehr motiviert, auch von Aussagen von Sportlern. Das heißt, der Sport lehrt uns sehr viel. Also auch, wenn ihr jetzt nicht gerade als Fokus dieses Thema Körper und Sport habt, bleibt unbedingt dran, weil es wird auf jeden Fall was dabei sein. Vielleicht nur ganz kurz zu dir, für diejenigen, die dich nicht kennen. Du bist Sportwissenschaftler, Elite-Personal-Trainer und Dozent an der Bundessportakademie. Und das ist auch unser persönlicher Bezug, weil vor circa 7 Jahren habe ich die Dinge, die wir heute besprechen, eben bei euch in der Bundessportakademie gelernt, von dir gelernt. Und ich freue mich sehr, dass wir dieses Wissen jetzt in den Podcast transportieren. Also ich würde sagen, ich übergebe dir das Wort. Um was geht es denn überhaupt bei Trainingsprinzipien?
Die Trainingsprinzipien, die dienen eben dazu, dass man im langfristigen Verlauf, auch wenn man jemanden länger betreut zum Beispiel, dass man immer einen Fortschritt gewährleisten kann. Also das heißt, da geht es um Planung, da geht es um wie kann man überhaupt irgendetwas in unserem Körper erzeugen. Das kann man sich ein bisschen so vorstellen, plakativ vielleicht, wie so ein Kompass und eine Landkarte, der dann dementsprechend hilft, vom Weg A zum Ziel nach B zu kommen. Und es ist auch, wenn man im Leistungssport, im Breitensport, egal mit welcher Gruppe man quasi arbeitet, ist es auf jeden Fall, sind das gute Richtlinien, an die man sich halten soll, beziehungsweise für einen selber, wie du vorher angesprochen hast, sei es jetzt in der Psyche, sei es jetzt für Unternehmer, sind das auf jeden Fall dann Punkte, die man sich ab und zu mal anschauen kann, selbst sich kritisch zu hinterfragen und dann dementsprechend vielleicht die nächsten Fortschritte zu generieren, zu schaffen.
Ich bin ja so ein Typ, so ich habe gern mit minimalen Input maximalen Output. Das heißt, wenn wir uns ja die Trainingsprinzipien dann auch zu Herzen nehmen, hätten wir auch den effektivsten Weg, um alles aus unserem Training rauszuholen. Ja, weil wir nehmen uns ja sowieso jetzt schon die Zeit für den Sport. Also warum nicht dann gescheit machen? Und dazu laden wir euch ein, dass ihr euch jetzt einfach ein bisschen reflektiert dann anhand dieser nächsten Prinzipien, die wir da besprechen. Wo könnte man vielleicht ein paar Schrauben drehen, dass man sagt, okay, wenn ich da jetzt ansetze, dann wird es für mich dann auch noch effektiver. Ich würde sagen, lass uns mit dem ersten Prinzip starten. Um was geht's da?
Sehr gerne. Also das erste Prinzip nennt sie Prinzip des trainingswirksamen Reizes. Mhm. Klingt grundsätzlich irgendwie logisch, aber wir müssen halt dementsprechend immer berücksichtigen, dass jeder Mensch einfach ein individuelles Leistungsniveau hat. Ja, das hängt vom Trainingszustand ab, das hängt von dem ab, was die Person für Bewegungserfahrungen hat, was sie schon gemacht hat. Und das heißt, wir müssen einmal ein gewisses Leistungsniveau müssen wir uns einmal herleiten. Also wie gut bin ich denn tatsächlich? Das heißt, wenn wir es jetzt bei der Ausdauer zum Beispiel machen, reicht es jetzt, wenn ich eine Runde spazieren gehe oder sollte ich dann doch schon laufen? Beim Krafttraining, wie viel Gewicht muss ich wählen, dass ich trainingswirksam unterwegs bin? Und unser Körper ist, ja, der steht auf die Homöostase. Also das heißt, der bleibt sehr gerne im Gleichgewicht. Und da muss man aber aus dieser Homöostase muss man hinausstoßen. Mhm. Ja, und das machen wir im Sport mit Training, mit gezielten. Das passiert auch, wenn ich mich psychisch mit irgendwelchen Dingen beschäftige, darf ich auch nicht immer in meiner Komfortzone bleiben. Also das ist quasi dieses Raus aus der Komfortzone. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Richtsatz beim ersten Prinzip, um das noch ein bisschen aufzuschlüsseln. Also wenn ich quasi immer unter meiner Reizschwelle bleibe, habe ich ein gewisses Ausdauerniveau, gehe dreimal in der Woche spazieren, dann wird das wahrscheinlich langfristig nicht ausreichen, dass ich besser werde. Wenn ich vielleicht nicht so gut bin, kann es aber vielleicht erhaltend wirken. Ja, also das heißt, das sind diese Abstufungen. Ziel wäre es aber, entwickelnd zu arbeiten. Also das heißt, da muss ich dementsprechend zum Beispiel dann zweimal laufen gehen in der Woche, dann kann das entwickelnd wirken, beziehungsweise gibt es auch überschwellige Reize. Also das ist auch häufig, wenn Personen dann dementsprechend total motiviert anfangen, Sport zu treiben, dann kann das überschwellig sein, wenn ich meine Strukturen, sei es jetzt der passive Bewegungsapparat, die Bänder, die Sehnen sind noch nicht auf das vorbereitet und ich mache zu viele Einheiten in einer Woche zum Start oder zu lang, zu große Umfänge, dann kann das dementsprechend zu Überlastungen führen, zu Schädigungen führen und dementsprechend dann auch nicht trainingswirksam sein. Ja, also das kann man sich, wie gesagt, wenn man sich vorstellt, ich mache immer das, was ich eh schon kann, ja, dann werde ich nicht besser werden. Ich kann mit drei Bälle jonglieren zum Beispiel und jongliere einmal im Monat mit drei Bällen, na, dann werde ich es nicht verlernen, will aber besser werden, dann sollte ich vielleicht einmal einen vierten Ball dazu nehmen. Nehme ich sechs Bälle in die Hand, wird mein System einfach komplett überlastet sein und irgendwann werde ich die Motivation verlieren, mich wird es nicht mehr gefreien, weil ich nochmal Bälle aufklappe. Ja.
Ja,
vielleicht
ja.
Wirksam für die Beinmuskulatur.
Ich habe mir ja in der Vorbereitung auf den Podcast das Bücherl nochmal ausgequält und hab da eben quasi für mich nochmal mir in Erinnerung gerufen, eben du hast das ja jetzt eh schon gesagt, quasi es gibt diesen unterschwelligen Reiz,
ja,
das ist, wenn ich jetzt zum Beispiel immer gelaufen bin und auf einmal gehe ich nur, dass das dann abbauend wirkt auch, dann diesen leicht trainingswirksamen Reiz, der erhaltend wirkt, genau, einen stark trainingswirksamen Reiz, wo es darum geht, eben genau diesen Effekt zu erreichen, dass wir aufbauen und den überschwelligen, wo du dann in der Überbelastung bist. Und es ist ja auch im Leben so, wenn wir andere Ergebnisse wollen, dann müssen wir irgendwie einmal einen starken Reiz machen, also wirklich einmal unser System out of the comfort zone bewegen, dass dann irgendwie ein Wachstum passieren darf. Also somit, glaube ich, sehr logisch, einfach in der richtigen Intensität zu trainieren.
Ja, das hast du schon gesagt. Also das kann man, glaube ich, auf alle Lebensbereiche kann man das transferieren. Man muss aus der Komfortzone raus, um Entwicklungen im Körper zu generieren, sei es geistig, körperlich, was auch immer. Also ja, man muss bereit sein, eine gewisse Intensität, egal, das kann man, glaube ich, wirklich auf alle Lebensbereiche. Wenn ich glückliche Beziehung haben will, muss ich ja da investieren. Wenn ich im Job dementsprechend weiterkommen will, muss ich wahrscheinlich auch bereit sein, dementsprechend mehr zu investieren, als ich eh schon kann und mache. Und ja, sicher auf jeden Fall spannend, ja, das auf andere Bereiche dann
ja,
zu spiegeln.
Du hast da gerade gesagt, geistig, und ist mir jetzt einfach eingefallen, auch dieses, früher hat es ja geheißen, dass man halt mit dem Alter abbaut und das Gehirn und die Gehirnzellen sterben aus, aber ist ja auch mittlerweile schon erforscht, wenn wir einfach uns wirklich immer unser Gehirn fordern und immer viel Neues lernen, dann bauen wir auf, also das heißt, wir können auch bis ins hohe Alter, wenn alle Gegebenheiten passen, geistig sehr fit sein, aber dadurch müssen wir aber immer wieder Reize setzen.
Ja, das hängt, glaube ich, jetzt an, körperlich, geistig. Ja, man muss einfach das System, muss man belasten.
Genau.
Hoffentlich ja. Trainingswirksam.
Ja, genau. Darum kommen wir gleich zum zweiten Prinzip. Was geht es da?
Prinzip der Variation des Trainingsreizes. Mhm. Also da geht es hauptsächlich darum, dass man einerseits aufgrund von monotonen Dingen Überlastungen zum Beispiel vermeidet. Ein weiterer wichtiger Punkt ist aber auch dementsprechend, dass man versuchen, aufgrund von Variation die Motivation von den Menschen aufrechtzuerhalten. Also wenn ich jeden Tag weiß, was passieren wird im Training etc., dann wird das irgendwann einmal zum Motivationsverlust kommen. Das ist ein Riesenthema, vor allem wenn du langfristig mit Menschen arbeitest. Ja. Das ist sicher ein Thema in der Arbeit, wenn ich immer das Gleiche mache, wenn ich an einem Fließband stehe, dann wird das wahrscheinlich langfristig jetzt auch nicht was sein, was mich innerlich super glücklich macht. Ja. Und das heißt, wir können auf unterschiedlichste Arten variieren. Das ist zum Beispiel, wenn wir es jetzt auf ein Krafttraining beziehen, muss ich jetzt, wenn ich eine Muskelgruppe trainiere, zum Beispiel gehen wir auf die Brustmuskulatur, kann ich zum Beispiel Bank drücken mit der Langhantel. Ja. Es ist aber schon einmal eine Variation, wenn ich auf zwei Kurzhanteln wechselt, weil dementsprechend mehr Freiheitsgrade in den Gelenken entstehen. Ich kann nicht mehr ganz so viel Gewicht bewegen, aber dafür ist der Stabilitätsfaktor im Gelenk größer. Ich kann auf einen Kabelzug wechseln und somit kann ich den Muskel immer vor neue Aufgaben stellen, die er lösen muss fürs Nervensystem, von der Ansteuerung. Ich sage immer, wenn mir nur Bank drückt, dann hat er eine dumme Brust. Ja, mhm. Die kann einfach nur die Bewegung nach vorne, ja. Gelenkswinkel verändern etc. Das heißt, den Körper vor neue Aufgaben stellen und dementsprechend ja, ist Variation ein ganz, ganz wichtiger Faktor im Nachwuchssport. Also es gibt einfach viel höhere Dropout-Raten, wenn immer nur dasselbe trainiert wird, weil die Kinder die Lust am Sport oder an der jeweiligen Sportart dann verlieren.
Ja, definitiv. Ja. Gerade überlegt, auch, wie kann man es jetzt vielleicht auch grundsätzlich nur mal ummünzen, irgendwie auf unser Alltagsleben. Ist ja auch dasselbe mit der Ernährung oder so. Selbst wenn man sich jetzt vielleicht auch gesund ernährt, wenn ich immer nur dasselbe esse, immer wieder, dann wird mir das auch nicht mehr schmecken und ich werde trotzdem auch Nährstoffmängel haben, weil das einfach eintönig ist.
Das ist sowieso ein spannendes Thema, auch in Richtung Sport. Also das eine, Sport und Ernährung, das hängt ja immer zusammen. Und ja, stell dir vor, du isst jeden Tag dasselbe, dann wird es dementsprechend auch fad, ja. Nein, voll. Also das auch bei der Ernährung sicher vielfältig das Ganze durchziehen macht auf jeden Fall Sinn und mhm. Ja.
Also Abwechslung macht Spaß, macht das Training effektiv und auch nicht so und täglich grüßt das Murmeltier im Leben, wird auch eintönig sein.
Ja, der hat dann auch zum Variieren angefangen.
Ja, stimmt, ja, muss man wieder mal anschauen. Ja, Prinzip Nummer 3.
Prinzip Nummer 3 ist Prinzip der progressiven Belastungssteigerung. Mhm. Da geht es dann auch wieder darum, dass ich irgendwann muss ich mal die Belastung anpassen, damit ich wieder einen trainingswirksamen Reiz quasi erzeuge. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel zweimal in der Woche ins Fitnessstudio gehe und dort immer mit demselben Gewicht arbeite, dann werde ich irgendwann dementsprechend anstehen vom Leistungsniveau. Ja, das heißt, aus diesem trainingswirksamen Reiz, dieser starke trainingswirksame Reiz, den wir vielleicht erzeugt haben, wird dann ein leichter bzw. erhaltender trainingswirksamer Reiz. Und somit wird keine Veränderung mehr eintreten. Das heißt, wir haben da unterschiedliche Möglichkeiten, diese Belastung zu steigern. Beim Fitnessstudio wäre es wahrscheinlich am einfachsten einmal, wenn ich sage, ich habe jetzt zweimal in der Woche Zeit, dann kann ich dementsprechend einmal mit dem Gewicht nach oben gehen. Ja, also das heißt, ich versuche einmal 1 Kilo, 2 Kilo, 5 Kilo, 10 Kilo, wo immer dann die Reise hingeht, dann dementsprechend mehr drauf zu bocken. Das heißt, der Muskel wird wieder vor eine neue Aufgabe gestellt, die Intensität ist höher und somit wird der Fortschritt dann wieder eintreten. Der zweite Punkt, wo wir uns relativ leicht an, wäre zum Beispiel die Trainingshäufigkeit zu erhöhen. Gehe zweimal in der Woche ins Fitnessstudio, mache ich vielleicht ein drittes Mal oder generell mache ich einmal in der Woche Sport am Anfang, versuche ich eine zweite Trainingseinheit einzuplanen, dann eine dritte Trainingseinheit einzuplanen und somit habe ich da auch wieder die Möglichkeit, dementsprechend stufenweise zu steigern Oder ich kann natürlich auch die Umfänge erhöhen. Das heißt, ich gehe vielleicht 3 Kilometer laufen am Anfang, dann erhöhe ich mal auf 4 Kilometer, auf 5 Kilometer. Beim Krafttraining, ich starte vielleicht mit 2 Serien pro Muskelgruppe und dann mache ich mal eine 3. Serie. Also das heißt, das sind so diese 3 Stellschrauben, an denen ich drehen kann, um dementsprechend die Belastung wieder anzupassen, damit es wieder trainingswirksam wird oder trainingswirksam bleibt, ja.
Okay, also Trainingshäufigkeit, Trainingsumfang, Trainingsintensität.
Genau, also das sind unsere Punkte. Genau. Wie man das jetzt von der Strategie her angeht, also ich glaube zum Beispiel im Fitnessstudio, wenn ich jetzt 2-mal gehe und merke, mein Ziel sind 10 Wiederholungen und ich schaffe jetzt schon 12, dann kann ich einfach die Intensität aufgeben, ohne dass ich jetzt sage, okay, jetzt muss ich 3-mal gehen.
Jetzt muss ich zuerst der dritte Training einplanen.
Und dann darf ich erst die Intensität steigern. Also, das, man sagt dann am Anfang Trainingshäufigkeit erhöhen, aber gesagt, von der Praxiserfahrung, die meisten Menschen haben ein gewisses Zeitkontingent für Sport, das man nicht unendlich nach oben aufschrauben können. Also, wenn Personen 2-3-mal Sport machen pro Woche, sind wir eh schon mal froh. Ja. Muss man dann nicht sagen, nein, jetzt musst du aber 40-mal sofort. Ja. Also.
Ja. Was ich auch noch interessant finde, weil jetzt haben wir ja von der Belastungssteigerung gesprochen, aber auch dieses mal einfach zu erzählen, wie lange braucht jetzt der Muskel, dass er sich anpasst an das Ganze, aber vor allem auch die Sehnen und die Bänder, weil das ist auch immer sehr interessant in dem Zusammenhang, weil sie viel halt dann vielleicht teilweise übertrainieren, dass man da auch achtet drauf.
Ja, das hätte ich jetzt für mich beim Punkt, der,
okay,
also ja, beim
dann,
anderen
dann
Punkt, also ich würde jetzt noch warten, warum das eben wichtig ist, dann später, dass man halt dran bleibt beim Training. Das hätte ich eher da gesehen, wir können uns jetzt auch gerne darüber unterhalten.
Wir
sparen uns noch was auf für später.
Wir halten den Spannungsbogen.
Ja, sehr gut.
Genau, aber es ist grundsätzlich schon so, ein Fundament zu haben und dann zu steigern. Ja, also das gehe ich mal 2-mal zum Beispiel und dann steigert die. Also immer wieder auf ein starkes Fundament zurückzugreifen, um dann zu steigern.
Genau, also wie wir gesagt haben, wenn du jetzt einmal anfängst mit Sport zum Beispiel, du startest jetzt mit Krafttraining, ja, dann gibt es ja auch unterschiedliche Trainingsmethoden, auf die wir zurückgreifen können. Dann wäre so ein Klassiker, dass ich mal sage, okay, die ersten 8 Wochen zumindest, starte ich vielleicht einmal mit einem Kraftausdauertraining. Das heißt, da gebe ich meinem Körper mal die Möglichkeit, sich anzupassen auf diese Themen, die du jetzt angesprochen hast, Sehnen, Bänder, also passiver Bewegungsapparat, aktiver Bewegungsapparat der Muskel, dann steigert die Intensität, ich gehe mal dementsprechend vielleicht in ein Hypertrophietraining hinein, mache das dann je nach Zielsetzung 2 Monate, 3 Monate, 4 Monate und dann, um vielleicht wieder ein bisschen mehr Variation hineinzubringen, dementsprechend dann vielleicht am Schluss einmal ein Maximalkraftblock, vermehrt dann eben um diese Anpassungsprozesse im Nervensystem, in der Ansteuerung zum Muskel, wäre jetzt vielleicht ein Beispiel, wo man sagt, progressive Belastungssteigerung, wir gehen das so an und habe halt meine 2 bis 3 Trainingseinheiten zur Verfügung pro Woche.
Perfekt. Das heißt, wir haben einen wirksamen Trainingsreiz, wir haben die Variation, wir haben die progressive Belastungssteigerung und jetzt kommen wir zum Prinzip Nummer 4.
Ja, und das ist fast eins der wichtigsten Prinzipien, das Prinzip der individualisierten Belastung. Und das besagt einfach, dass du auf jede Person individuell eingehen sollst. Ja, also jeder hat andere genetische Voraussetzungen, jeder hat eine andere Psyche. Zu jedem Athleten brauchst du einen anderen Zugang in der Kommunikation. Das heißt, wenn du jetzt irgendwelche Strategien hast, die bei Athlet A oder Sportler A funktionieren, dann heißt es noch lange nicht, dass das beim Sportler B wieder genau gleich funktioniert. Ja, also wir haben auch Responder, Non-Responder. Also das heißt, bei manchen wirkt halt das Ausdauertraining nicht so gut wie bei anderen. Manche dann sind im Krafttraining viel schwerer, Muskelmasse aufzubauen. Da gibt es halt dann genetische Faktoren, die einen Einfluss haben, unterschiedliche Zielsetzungen. Und das ist vor allem aus meiner Erfahrung in Mannschaftssportorten immer dann die Champions League, wenn du wirklich schaffst, dich in jeden Athleten als Einzelsportler hineinzudenken. Ja. Und das habe ich halt damals auch in der Zeit, wo ich im Handball gearbeitet habe und unterschiedliche Nationalmannschaften betreut habe. Ich habe dann für 20 Athleten, die ich betreut habe, habe ich 16 unterschiedliche Kraftprogramme geschrieben. Ja, weil jede einzelne Position, der Torhüter, der hat nichts mit dem zu tun, was die anderen da draußen am Feld machen. Das ist eine eigene Sportart in der Sportart. Ja. Und auch die anderen Positionen haben unterschiedliche Jobbeschreibungen, was machen müssen. Und dann musst du wirklich in jeden Athleten hineindenken, schauen, welche Bewegungen musst du machen, was kann ich da im Kraftbereich machen, wie ist die Ausdauer unterschiedlich, wer läuft mehr, wer läuft weniger. Und so ist es halt dann auch im wahren Leben. Es kommen unterschiedliche Personen zu uns mit unterschiedlichen Zielen. Sei es jetzt, ich will einen schönen Sommerbody haben, ich habe einen Gesundheitsgedanken, warum ich Sport mache. Vielleicht habe ich schon irgendein Problem, ein gesundheitliches, würde ich es lösen. Und dann kann ich nicht irgendeinen Trainingsplan, den ich mal vor 10 Jahren für einen Leistungssportler geschrieben habe, sagen, da schau her, ich habe da einen Trainingsplan, den gebe ich dir jetzt. Sondern da musst du halt wirklich genau schauen, was sind diese individuellen Voraussetzungen, was ist die Person gewohnt, wie viel Zeit hat die? Und aufgrund dieser Informationen, die wir dann sammeln, wie bei einer Anamnese, versucht man mal die Person kennenzulernen. Dann machst du vielleicht unterschiedliche Leistungstests etc. Und dann schauen wir, wo kann denn die Reise hingehen? Was sind die Ziele? Sind die realistisch? Und somit ja, schauen wir individuell auf jeden Einzelnen einzugehen. Das wäre der Plan. Ne?
Und dann ist ja auch noch die Herausforderung, weil jeder hat ja individuelle Motivationsstrategien oder du brauchst ja für jeden dann auch individuelle Motivationsstrategien. Also ist natürlich ein Unterschied, ob du jetzt mit Leistungssportler arbeitest oder mit sage ich jetzt mal, Privatpersonen, weil ich habe zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, ich habe sehr viel auch im Bereich Ernährungscoaching gemacht und mit Privatpersonen, aber zum Beispiel auch mit Nachwuchsfußballtalenten, die wirklich schon einfach quasi in einer Sportagentur waren. Und das ist so spannend gewesen, weil denen Sportlern hast einfach mit denen hast geredet und sogar das waren junge Burschen, 16, 17 Jahre. Und wir haben gesagt, okay, was sind die Ziele, was ist zu machen? Und wir haben dann so einen Recheck immer gehabt. Und jedes einzelne Mal, wenn ich gefragt habe, okay, hast du das gemacht und wie war es? Die haben das immer zu 100% umgesetzt, weil die ganz ein anderes Mindset gehabt haben. Die waren intrinsisch motiviert und haben einfach gesagt, okay, das brauche ich, damit ich noch meine Leistung steigern kann. Ich will unbedingt da weiterkommen, ich will unbedingt dort irgendwo aufgenommen werden. Ich mache das. Das heißt, das war für mich zum Beispiel viel leichter, als wenn jetzt oft Privatpersonen kommen und die zwar auch das Ziel haben, in dem Fall jetzt zum Beispiel abnehmen, das war ja bei den Sportlern jetzt ein anderes Ziel, aber ja, da hat es andere Motivationsstrategien gebracht.
Ja, das stimmt, wobei ich bin ja schon seit 2013 im Leistungssport tätig als Athletiktrainer, war früher selber auch Leistungssportler und ja, die Erfahrung habe ich nicht nur gemacht.
Also 100% es gibt, oder wie?
Es gibt auch durchaus im Leistungssportbereich unterschiedliche Herangehensweisen der Athleten, wenn ich das so mal versuche, nett zu umschreiben. Es gibt welche, die ordnen dem Sport wirklich tatsächlich alles unter und das ist ja im Leistungssport extrem kompliziert, weil du natürlich eigentlich die Aufgabe hast, die bestmöglichst von einer Trainingseinheit zur nächsten wieder zu regenerieren. Das heißt, in Wahrheit planst du dein Leben um den Sport herum. Also der Sport ist Nummer eins. Und das schaffen aber viele nicht. Ja, also ich habe viele Talente kennengelernt, die definitiv nicht bereit waren, alles unterzuordnen in der Ernährung. Und da ist halt die Frage, wie kommst du dazu? Hast du da überhaupt einen Einfluss drauf, auch wenn du mit denen redest? Ja? Also wenn diese intrinsische Motivation nicht vorhanden ist, dann ist es schon auch im Leistungssportbereich schwer. Ja,
ja,
also definitiv. Leichter wahrscheinlich, wie wenn du jetzt mit Personen arbeitest, vielleicht die Ernährungsprobleme haben, dass die das umstellen. Aber ich finde auch, dass im Leistungssportbereich durchaus bei Führathleten noch deutliches Potenzial nach oben gibt. Ja. Also warum stechen dann wieder manche so extrem außer? Natürlich haben die top-genetische Voraussetzungen, aber die sind halt auch wirklich Arbeiter. Ja. Und wenn ich in jedem Training 100% geben kann, und da gibt es ja auch viele, die sind auch in jedem Training da, haben aber vielleicht nur eine Leistungsbereitschaft von 80%, 90%, dann sind diese 20% oder 10%, die fehlen, das ist auch wieder Zinseszinsrechnung. Ja. Ja, die mit der Zeit, wenn ich jetzt Training 20% mit Blödsinn verscheiß, wenn ich das so sage.
Ist ja, erlaubt.
Danke, Podcast, Gott sei Dank. Ja. Dann ja, verliere ich einfach, verliere ich Prozente in jedem Training und das auf die Dauer gesehen, werde ich das, wenn es um Weltklasse-Leistungen geht, werde ich das nicht aussuchen können. Ja.
Ich sage immer, Coaching ist wie Tandemfahren. Wenn nur einer radelt, funktioniert es nicht. Ja. Also du kannst der beste Coach sein, aber wenn du auf einem Tandemradl sitzt, dann müssen beide radeln. Und das heißt, du kannst ja nur die beste Unterstützung irgendwo geben, aber die Athleten in dem Fall müssen sie dann einfach auch umsetzen.
Das stimmt, ja. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen da sind, aber wenn du als Coach 100% gibst und du merkst, deine Personen, die du betreust, geben 70, dann ist das halt langfristig auch was, was nicht für einen selbst befriedigend ist oder für beide Seiten befriedigend ist. Und das habe ich im Leistungssport halt auch lernen dürfen. Sowas geht halt dann meistens nicht lang gut, wenn die Erwartungshaltungen ziemlich auseinanderklaffen oder die andere Seite halt nicht bereit ist, dann dementsprechend auch mehr zu leisten. Ja.
Ich bin da so, bei mir gibt es einfach Klartext. Also das heißt, bevor ich mit wem zusammenarbeite, sage ich schon immer, es gibt ein Kriterium, ein Aufnahmekriterium. Du musst die Veränderung wollen und du musst bereit sein, den Weg zu gehen, weil es geht nur so. Und wenn ich das dann merke, auch währenddessen, also natürlich, es ist ja auch ganz natürlich, nicht jeder ist immer auf dem höchsten Niveau. Also das ist ja auch, das Leben ist ein Rhythmus, aber ich sprich das dann auch schon an. Ja, das ist, glaube ich, immer am allerbesten.
Ja, also muss man wie immer im Leben, bevor Probleme zu groß werden, wäre es cool, wenn man mal vorher drüber geredet hat. Ja, ein wichtiger Faktor, dass man dementsprechend auch miteinander gut kommunizieren kann. Ja, ich finde schon, als Coach, als Trainer ist man ja genau für das da, dass wenn jetzt der Athlet einmal kommt und 80% Leistungsbereitschaft hat, dass man vielleicht auf 90 oder 95 oder vielleicht sogar 100 bringt. Ja. Aber das Problem ist halt, wenn das halt in jedem Training ist und man merkt, man gibt, der andere nimmt und gibt aber dann nichts zurück, ja, dann ist das halt auf langfristig keine befriedigende Beziehungsebene, wo man dementsprechend dann arbeiten kann oder will.
Ja, es braucht die richtige Mischung aus Empathie, dass ich mich in den Menschen auch voll reinversetzen kann, in sein ganzes Leben irgendwo auch wahrscheinlich, ja. Und Kick-Ass.
Ja, das hast du schön beschrieben, ja, das würde ich unterschreiben.
Ja, um das Ganze nur ein bisschen persönlich zu machen mit diesem individualisierten, dieser individualisierten Herangehensweise, kann man einfach auch sagen, jeder Mensch ist anders und einfach nur, wenn ich jetzt daheim bin und mir denke, ich möchte jetzt gern trainieren, dann wird nicht der Trainingsplan von der Freundin genau für mich passen oder den Trainingsplan, den ich mir vom Internet runterlade, irgendwo für mich passen, sondern ich habe einfach individualisierte Bedürfnisse und auch mir fällt halt dann einfach ein, wie kann man die Brücke schlagen zu manchen Alltagssituationen. Ich glaube, viele Menschen haben gerade aktuell dieses Thema des Vergleichens, ja, in Zeiten von Social Media und so. Und du hast auch im letzten Podcast irgendwie gesagt, glaube ich, so in die Richtung, man soll sich halt nicht vergleichen mit irgendeinem Topmodel von Instagram oder so, sondern wir haben halt gesagt, vergleich dich mit deinem gestrigen Ich. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man sich selber mal wieder bewusst macht, okay, ich kann mich auch nicht vergleichen mit irgendeinem Schritt 100, wenn ich gerade bei Schritt 12 bin. Ich darf einfach meinen eigenen Weg gehen und mich nicht nur irgendwie von anderen blenden lassen, vergleichen und so weiter.
Ja, also ich finde, das ist ganz normal, glaube ich, dass man sich manchmal mit anderen Menschen vergleicht. Nur man soll halt nicht vergessen, wie viel Arbeit dahinter steckt, dass dieser Instagram-Mann mit dem Sixpack, die Dame mit der Bikini-Figur, was die für Stunden, Wochen, Tage, Jahre vielleicht investiert hat, dass da hingekommen ist. Und wenn ich natürlich jetzt starte, dann ist es halt ja unfair, sich selbst gegenüber zu sagen, wieso schaue ich nicht so aus? Wahrscheinlich, weil du nicht jede Woche 14 Stunden trainierst. Könnte ein Grund sein.
Das ist jetzt, glaube ich, die perfekte Überleitung zum nächsten Prinzip, oder?
Ja, genau. Also dieses Prinzip der kontinuierlichen Belastung, das ist so ein ganz wichtiges. Also ich kann jetzt nicht erwarten, wenn ich einmal trainiere oder einen Monat trainiere, dass ich dann dementsprechend schon diese Riesenfortschritte habe, sondern das dauert Monate, Jahre, ja, dass ich dann dementsprechend ein gewisses Leistungsniveau erreiche. Das soll jetzt nicht abschreckend klingen, ja, aber das heißt, ich muss einmal dranbleiben. Ja. Wir haben ja vorher, oder du hast mir vorher gefragt, wie funktioniert das mit unseren Strukturen? Wie schnell passieren da diese Anpassungen im Körper? Und dass ich das erste Mal, was zum Beispiel von einem Krafttraining in Richtung Figurverbesserung erkennen kann, dauert einmal zumindest 4 Wochen. Also das heißt, wenn ich jetzt 2 bis 3 Mal in der Woche mal ins Fitnessstudio gehe, beginnt der Körper, beginnt das Gewebe, das erste Mal so nach 4 Wochen circa wird man wahrscheinlich kleine Verbesserungen sehen. Da brauchen wir jetzt noch nicht erwarten, dass da groß was passiert ist. Aber es kann sein, dass ich mir einige und schaue im Spiegel und denke, okay, so habe ich vor einem Monat nicht ausgeschaut. Ja, also da gibt es schon eine kleine Verbesserung. Dann dementsprechend in Richtung Sehnen, Bänder. Das ist jetzt nicht der Grund, warum die meisten trainieren, dass sie sagen, ich will wunderschöne Sehnen oder Bänder. Aber das haben wir dann schon in einem Anpassungsbereich von Monaten. Also das heißt, die brauchen länger wie der Muskel. Und wenn ich jetzt sage, ich will jetzt an meiner Knochendichte was verändern, dann sind erste messbare Unterschiede nach 6 bis 9 Monaten zu erwarten. Also das heißt natürlich, je länger ich das durchhalte, desto mehr Erfolg werde ich haben. Das ist dasselbe in der Ausdauer. Also auch diese Anpassungsprozesse, die dauern einmal, auch, bevor man jetzt wirklich was merkt, ja, kann man jetzt einmal sagen, auch 4 Wochen aufwärts, ja, dass dann dementsprechend messbare Veränderungen, dass ich merke beim Laufen, jetzt wird es ein wenig leichter. Wobei es gibt halt schon Anpassungen, die ja sofort stattfinden können, also die vom Nervensystem, von der Technikverbesserung. Also du wirst beim Krafttraining zum Beispiel schon mal stärker, ohne dass der Muskel adaptiert, weil du einfach technische Anpassungen hast. Die Ansteuerung vom Nervensystem zum Muskel wird besser und somit wirst du einmal stärker, ohne dass der Muskel größer geworden ist.
Du merkst ja zum Beispiel auch, wenn du mit Kurzhanteln trainierst oder so, wenn das am Anfang vielleicht nur wackelig ist.
Ja, voll, genau.
Und dann gelingt dir die Führung halt viel besser und da merkst du ja dann auch Step by Step diese Anpassungen.
Genau, also da spricht man von der intermuskulären Koordination. Also das heißt, das Zusammenspiel der Muskeln untereinander wird besser. Der eine weiß, wann spannt er an, dann muss der andere locker lassen. Und das synchronisiert sich am Anfang noch nicht so gut und mit der Zeit, das passiert teilweise bei 20 Wiederholungen, kann man die Leute live zuschauen, wenn sie irgendeine Bewegung neu machen, wie in diesen 20 Wiederholungen dann auf einmal dieses Zittern weniger wird, die Kraftrichtung besser wird. Und da sind wir auch wieder bei diesem Prinzip, was wir vorher gehabt haben, Prinzip der Variation. Je mehr Bewegungen ich in der Lage bin, vernünftig anzusteuern, desto mehr Nutzen habe ich dann im Sport.
Und vor allem diese Kontinuität ist einfach so wichtig, nämlich use it or lose it, oder? Es
Voll.
Ist einfach wirklich das, wo hast einfach wirklich den Effekt, wenn du über einen langen Zeitraum dran bleibst.
Genau, und das heißt, da muss ich einfach dementsprechend vor allem auch im Alter erhaltende Reize setzen und das heißt, in Wahrheit, bevor ich schon wieder schlechter werde oder der Körper schon wieder zum Abbauen anfängt, bring ihn schon wieder aus der Homöostase und sag, nein, Kollege, so schnell geht das nicht, so da man nicht, ja. Und leg den nächsten Trainingsreiz drauf. Ja. Da haben wir, glaube ich, im letzten Podcast zum Beispiel geredet, aber bei Use It or Lose It, vor allem im Alter, einfach Krafttraining langfristig die wichtigste Trainingsmethode. Heißt jetzt nicht, dass Ausdauertraining fürs Herz-Kreislauf-System nichts bringt. Natürlich, ja, das sollen wir uns viel bewegen und Herz-Kreislauf präventiv zu arbeiten, dass da keine Erkrankungen auftreten, aber langfristig brauchen wir einfach die Muskelmasse, um den Alltag zu bewältigen. Das ist jetzt noch nichts, was uns zwar interessiert, wobei ich glaube, wir sind ja auf einem ganz guten Weg, dass wir gesund alt werden. Wir bemühen uns zumindest.
Ja, da weiß das biologische Alter noch jünger, als es tatsächlich ist.
Ja, Gratulation. Meins war es letztes Mal auch relativ schneidig. Also war zufrieden. Und genau um das geht es einfach. Ja, kontinuierlich dranbleiben, dann ist der Körper in der Lage, biologisch jung zu bleiben und Aber wenn man später startet, gibt es immer Wege, dementsprechend den Körper zu verjüngen. Und ja, das Wichtigste, und egal, wenn es dir mal nicht freut, mach 20 Minuten was, bleib kontinuierlich dran, nicht wieder mal eine Woche aussetzen, wobei, da müssen wir jetzt da ehrlich sagen, also diese Abbauprozesse sind natürlich je nach Leistungsniveau unterschiedlich. Wenn ich jetzt extrem viel Muskelmasse habe, kann es natürlich schon sein, dass nach einer Woche diese Abbauprozesse passieren. Jetzt für einen Hobby-Standardsportler, wenn der mal 2-3 Wochen nichts macht und dann wieder einstartet, wird jetzt vom Abbau noch nichts passiert sein, auch in der Ausdauer. Dementsprechend gibt es immer so Resttrainingseffekte, die man zeitlang dementsprechend haben. Hängt natürlich auch wieder zusammen, bin ich 3 Wochen bettlägerig, wird schneller passieren, wie wenn ich mich 3 Wochen im Alltag ganz normal bewege. Ja. Aber das ist einfach use it or lose it und Kontinuität, bleibt bitte dran.
Genau, und auch wirklich diese Routinen zu festigen, no matter what. Ja, also egal, ob es gerade alles lässig ist oder ob es vielleicht auch mal herausfordernd ist. Ich kann auch aus meinem eigenen Leben sagen, zum Beispiel jetzt das Jahr, die Entscheidung getroffen, mich zu trennen. Und das ist natürlich auch eine herausfordernde Zeit. Und ich kann einfach nur sagen, es war wirklich die Sportroutine war das Allerwichtigste. Also wirklich dieses immer wieder, no matter what, geh in deinen Körper, aktivier deine Stärke und so weiter. Und auch wenn ich in meine Coachings bin oder so, ist es so spannend mit Führungskräften, wenn du alle möglichen Themen irgendwie bearbeitest und aber dann immer wieder auf diese Routinen zurückkommst und die implementierst bei einer. Und ich habe jetzt weibliche CEO auch, die ich betreue, die einfach wirklich gesagt hat, hey, seit ich Krafttraining jetzt wirklich implementiert habe, es tut sich einfach so viel und es ist einfach 101 und das ist einfach wirklich diese Routinen in guten wie in herausfordernden Zeiten durchzuziehen, ist für mich ganz, ganz wichtig, kann ich nur sagen.
Ja, diese Erfahrung teile ich mit dir. Sport begleitet mich auch schon mein ganzes Leben. Also mal professioneller unterwegs gewesen im Sport und auch danach, ich habe eigentlich nie aufgehört, weil ich einfach, Sport ist ein Teil von meinem Leben. Ja. Und genau wie du sagst, in Phasen auch, wo es mir mental vielleicht einmal nicht so gut gegangen ist, gehst du eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde laufen, du merkst die Endorphine kommen, du kriegst den Kopf frei, du hast da gute Musik rein und tust da was Gutes für dich selber. Ja. Weil, wie gesagt, die äußeren Einflüsse, die kann man nicht immer unter Kontrolle halten, sage ich jetzt einmal, wenn was Schlimmes im Leben passiert, etc. Ja. Aber du kannst dich um dich selber kümmern, du kannst da selber was Gutes tun. Und finde ich interessant die Geschichte von dieser weiblichen Dame, also diesen CEO. Ja, auch total lustig. Ja. Vielleicht für sie auch, wenn sie Kraft trainiert, vielleicht fühlt sie sich stärker, was auch immer. Definitiv, also das heißt, das macht einfach mit dir im Kopf aus, Sport. Und wenn das ein Weg ist, dir zu helfen, dass du dich selber stärker fühlst, dann ist das ja eine ganz eine coole Sache. Ja. Und je fitter du bist, desto belastbarer ist dein System, auch gerade wenn es um äußere Einflüsse geht. Du wirst weniger oft krank, Immunsystem ist besser, du fühlst dich stärker etc. Ja. Also das heißt, du bist viel mehr gerüstet für das, was im Leben passiert. Und man tut sich selbst was Gutes. Das kann jeder dann für sich selbst entscheiden und wie du gesagt hast, dranbleiben, ja, nicht aufhören, sich selbst was Gutes zu tun. Und ja, das ist das, was wir beeinflussen können. Ja. Die Entscheidung können wir jeden Tag selber treffen. Mache ich eine halbe Stunde was oder 20 Minuten. Es reicht ja manchmal, wenn ich 20, 30 Minuten was mache. Ich gehe auch nicht jeden Tag 1,5 Stunden trainieren. Manchmal gehe ich eine halbe Stunde ins Gym, mache 3 Übungen, marschiere wieder weg und weiß, bis morgen bin ich sicher nicht schlechter geworden.
Ja. Ich habe ein minimal, ein optimal und ein richtig geil Ziel. So ist mein Trainingssachen, wo ich sage, okay, das ist einfach das absolute Minimum, darunter geht es nicht, das ist Optimum und das ist halt, wenn es richtig cool ist. Und ein Satz hast du vorher, oder ein Wort hast du gesagt, dass sie sich vielleicht stärker fühlt. Und das hat wirklich letztens auch eine Kundin zu mir gesagt, ich will mich nicht mehr schwach fühlen. Also da geht es ja eigentlich auch jetzt um einen Business-Kontext. Und der hat das Krafttraining, hilft ihr, weil dann fühlt sie sich, genauso wie du gesagt hast, stärker. Und das ist einfach der positive Effekt dann.
Ja, voll. Und das kann man ja auf alle Lebenslagen dann übertragen in Wahrheit. Ja. ist auch wieder jeder Mensch, da sind wir wieder bei der Individualisierung, das wird wieder für jeden unterschiedlich sein. Nur weil jetzt einmal einen großen Bizeps hat, heißt es noch lange nicht, dass er sich ja mental stark fühlt. Mhm. Ja. Aber es gibt sicher einen Zusammenhang, wenn ich mit mir selber zufrieden bin, wenn ich merke, ja, ich kann 100 Kilo Kreuz heben, dann werde ich vielleicht einmal in einer Alltagssituation, wenn einmal irgendwas passiert, werde ich dementsprechend darauf reagieren können. Habe ich starke Füße, mhm. dann kann ich dementsprechend einmal ausweichen, kann einmal aufspringen, wenn einmal was war. Ja. Gesagt, da geht es ja, das ist vielleicht ein bisschen, aber jetzt wenn wir in Richtung Überlebenssituationen mhm. denken etc. und ich weiß, ich bin da gerüstet, ist ja das auch nicht schlecht, ja, wenn ich weiß, bin ich stark genug, wenn irgendwas passiert, ja, wenn ich mal was heben muss etc.
Ja, definitiv. Ja. Ja, Prinzip Nummer 6.
Prinzip Nummer 6 ist das Prinzip von Belastung und Erholung. Mhm. Also das wird dann oft mit dem Prinzip der Super- bzw. Überkompensation mhm. auch. Das beschreibt quasi, wie kommt es denn überhaupt zu einer Anpassung in unserem Körper, weil diese Anpassungen oder dieser Fortschritt, der passiert ja nicht beim Training selber, sondern passiert dann in der Regenerationsphase danach. Ja. Also das heißt, wir schauen einmal, wie ist denn diese Anfangsleistungsfähigkeit, ja. Dann ist es dementsprechend bitte auch für alle, die ins Gym gängen oder laufen gängen, Warm-up. Mhm. ist das Stichwort. Das heißt, ich sollte meinem Körper mal die Möglichkeit geben, dementsprechend Herz-Kreislauf-System hochzufahren, die Energiebereitstellung, dementsprechend die Muskeln, Sehnen, Bänder auf das vorzubereiten, was dann kommt. Und dann geht es eben darum, was machen wir denn überhaupt? Ja? Also das heißt, was ist das für eine Form und was für ein Ort von der Belastung? Wie intensiv ist das? Wie lang dauert das? Und das hängt immer dann sehr stark mit der Ermüdung zusammen. Also das heißt, das können wir uns so vorstellen, dann geht die Leistungsfähigkeit einmal nach unten. Und das ist vergleichbar wie der Tank von einem Auto. Je nachdem, wie lange du fährst, geht irgendwann die Tankanzeige, sei es jetzt Elektroauto, dann wird der Akku halt leer. Und je nachdem, wie weit, wie schnell ich fahre, muss ich dann irgendwann dementsprechend bei der Pause dann berücksichtigen, wie viel das ich wieder oder wie lange ich wieder für die Regenerationsphase brauche. Ja, beim Elektroauto, wie lange braucht der Akku wieder, bis er aufgeladen ist. Ja. Da können wir smarte und nicht so smarte Entscheidungen treffen, bezogen auf die Regeneration. Also smarte Dinge sind natürlich, wenn es jetzt um die Glykogenreserven geht, um die Kohlenhydrate, Speicher wieder befüllen, das ist gut für die Regeneration. Mhm. Ernährung ein wichtiges mhm. Thema natürlich. Schlaf, einer der wichtigsten Faktoren mhm. für Regeneration. Und da sind wir jetzt nicht nur beim Sport. Also das heißt, wenn ich nicht ausreichend schlafe, wird man relativ schnell merken, wie die Leistungsfähigkeit einfach abnimmt. Ja. Und wie lang die Regenerationsphasen danach dauern. Also das heißt, auch da wieder, wenn ich die Pausenzeiten nicht einhalte und immer zu früh wieder trainiere, dann komme ich einfach in eine überschießende Ermüdung. Und sonst, was gibt es noch für Strategien? Alles andere, was noch dazu kommt, wie Kältemaßnahmen, wobei da muss man dann auch wieder überlegen, wann macht es Sinn, mhm. nach dem Krafttraining zum Beispiel eher nicht.
Das war nämlich so spannend. Ja. Das habe ich bei euch in der Bundessportakademie gelernt.
Also, und gemerkt hast du
das
also auch
noch. Ich hoffe, ich habe mir es richtig gemerkt. Aber, dass man jetzt noch ein Krafttraining nicht unbedingt in die Sauna gehen soll. Aber ich habe es falsch gemerkt, weil es Entzündungen fördert.
Ja, also ich würde eher keine Kältemaßnahmen empfehlen. Die Sauna ist eher vielleicht noch Ausdauergeschichten, okay. keine Sauna. Weil du natürlich extrem viel Flüssigkeit schon verloren hast. Und wenn du jetzt dann nachher noch in die Sauna gehst, dann verlierst du dementsprechend noch mehr Flüssigkeit mhm. und diese Regenerationsphase kann dann dementsprechend länger dauern. Wobei, da müssen wir da wieder sagen, sind wir wieder beim Prinzip der individualisierten Belastung. Ich habe Athleten gehabt, die wollten in kein Eisbad rein. Mhm. So, jetzt kann ich den natürlich zwingen, in ein Eisbad hineinzugehen als Bad Coach und sagen, ist mir wurscht, was du sagst, eine mit dir. Mhm. So, was wird passieren? Der wird so viel Stress haben da drinnen, weil er da nicht rein will und weil er mich hasst wahrscheinlich. Mhm. Das heißt, da werden so viel Hormone, Stresshormone ausgeschüttet, dass das sicher nicht gut ist für den. Ja? Dann macht man halt lauwarm und warm Wechsel duschen.
Einmal unten anfangen.
Genau, die Zecherl einmal kalt duschen. Aber zum Beispiel nach einem Ausdauertraining oder nach einem Tennismatch oder was auch immer, wenn ich schnell regenerieren will, schnell wieder fit sein will, machen so Kältemaßnahmen einen Sinn. Nach dem Krafttraining Kälte näht, weil da dementsprechend diese Entzündungen dann weniger werden. Mhm. Also das heißt, die Wühe eigentlich, das ist ja auch eine der Theorien, warum es überhaupt zum Muskelwachstum kommt. Ja. Mhm. Das ist auch quasi diese Entzündungen, die entstehen durchs Krafttraining. Ja, die minimierst und durch das wird dieser Krafteffekt weniger. Ja.
Also wir haben gehabt Ernährung.
Ernährung.
Ja, und auch eben dieses, so gut wie du nach dem Training isst, so gut bist du beim nächsten.
Ja, völlig richtig.
Ja, Schlaf, dann
Elektrolyte
eben,
trinken, ganz wichtig. Ja, was natürlich nicht so gut ist, ist dann im Umkehrschluss nichts essen, nichts schlafen. Alkohol, ein Riesenthema in Richtung der Regeneration, Zellgift, brauche ich dementsprechend viel länger, bis der Körper sich um diese Reparaturprozesse kümmert. Kann man dann wieder diskutieren, ist ein Bier schlecht?
Ich wollte gerade sagen, ein Bier nach dem Sport.
Ein Bier nach dem Sport.
Ja,
kann man in Form eines alkoholfreien Biers zum Beispiel zuführen, wenn man glaubt, man braucht es. Aber uns muss halt bewusst sein, der Alkohol wirkt dehydrierend. Das heißt, da gibt es auch so eine spannende Studie, wo es quasi Personen, die am Laufband grenzen und circa 1,5 Kilogramm an Flüssigkeit und Speicher verloren haben, das dann über Bier versucht haben aufzufüllen. Also die haben dann 4,5 nachher getrunken, haben dann einen positiven Flüssigkeitshaushalt gehabt und waren 4 Stunden nachher aufgrund der dehydrierenden Wirkung wieder auf demselben Flüssigkeitslevel wie am Ende der Belastung. Mhm. Und somit kann man natürlich sagen, ja, ist das gut oder schlecht, wenn ich jetzt kein Leistungssportler bin und drei Tage das nächste Mal und Sport macht, wird der Körper ausreichend Regenerationszeit kriegen, aber Schlafqualität ist schlecht mit Alkohol, wirkt dehydrierend, wissen wir, ist ein Zellgift, muss abgebaut werden, 0,1 pro Stunde. Das heißt, wenn einer nach einem Tennismatch oder nach einem Fußballspiel dann wirklich mal Party macht und 1,2 Promille hat und dann um 4 in der Früh ins Bett geht, dann braucht er mal 12 Stunden, bis der Alkohol abgebaut ist. Also das heißt, der fängt dann erst um 16 Uhr an dem Tag zum Regenerieren an. Und dementsprechend verliert er fast einen Tag an Regenerationszeit. Ja, das ist jetzt nochmal im Hobbysportbereich vielleicht kein Thema, ja, weil ich sage, mei wurscht, am Dienstag erst das nächste Training, das Match ist am Samstag. Aber im Leistungssport kannst du das nicht leisten. Du kannst nicht einen Tag Regeneration herschenken, vor allem, wenn die Leute meistens 2 Trainings am Tag haben. Und dann hat er am Sonntag frei und den Tag verscheißt er, weil er in Wahrheit sich angechechert hat am Vortag, ja.
Du hast ja beim letzten Podcast immer gesagt, dass du ja im Leistungssport warst und dass du immer auf die Studentenpartys verzichtet hast, weil du gewusst hast, dann ist die ganze nächste Trainingswoche quasi dahin.
Das stimmt. Also das war zumindest muss ich ehrlich zugeben, ich habe nicht auf jede Studentenparty verzichtet, aber ich habe in dem Zeitraum 6 Monate vor den Olympischen Spielen habe ich keinen Tropfen Alkohol getrunken. Und wenn ich mal auf einer Studentenparty war, war ich nicht bis 4 in der Früh, sondern bin halt um 12:01 heimgegangen, weil einfach trotzdem Schlaf ein Faktor ist. Und ja, ich habe mir immer gedacht, wenn ich mein Ziel nicht erreiche, dass ich zu den Olympischen Spielen komme, weil ich vielleicht 5-mal mich angechechert habe an einem Studentenfestel und dann 3-4 Trainingstage verloren habe, mal 4 oder irgendwas, wo ich nicht 100% geben kann, da sind wir wieder bei diesen Prozenten, die das dann fehlen, und dann schaffe ich es vielleicht um 1/100 nicht oder 2, dann würde mir das wahrscheinlich mein ganzes Leben lang anzipfen. Hätte ich es jetzt dann vielleicht auch nicht geschafft, dann kann ich mir zumindest nichts vorwerfen und kann sagen, okay, ich habe alles dem Sport untergeordnet in diesem Zeitraum, habe versucht, das beste Ich an dem Tag hinzustellen, wo die Entscheidung ist, Olympische Spiele ja oder nein. Aber in dem Fall hat sie sich ausgezahlt und war für mich einfach dieses Ziel, dieses Teilnehmen an Olympischen Spielen, das hat mich mein ganzes Leben lang nachher positiv unterstützt in meinem Berufsweg.
Also mir fällt gerade vom Dirk Kräuter, das ist ein Verkaufstrainer, der war einmal bei mir im Podcast und der hat gesagt, zahle jetzt den Preis, damit du später jeden Preis zahlen kannst oder so. Also so auf die Art, du hast da den Preis gezahlt, indem du halt alles alles dem Sport untergeordnet hast, aber dadurch hast du im Nachhinein profitiert.
Das stimmt, ja. Also quasi, wer es am Anfang schwer hat, hat später leicht. Mhm. Und wer es am Anfang leicht hat, hat später schwer. Das passt perfekt zu dem. Und geht es jetzt nicht darum, dass 6 Monate kein Alkohol trinken eine herausragende Leistung ist, die man loben muss.
Was hast du gemerkt? Also ist ja trotzdem, ich glaube, du hast sicher Unterschiede gemerkt. wenn du mal wirklich 6 Monate gar keinen Alkohol trinkst?
Ja, ich glaube, das merkst, wenn du deutlich jünger bist, weniger wie, ich muss sagen, wenn ich jetzt Alkohol trinke, dann merke ich, dass ich einen Drang habe. Mhm. Und das vielleicht nicht für einen Tag, sondern vielleicht für 2 Tage. Ich versuche zum Beispiel unter der Woche eigentlich überhaupt keinen Alkohol zu konsumieren. Das ist immer dann, wenn du halt dann am Tennisplatz sitzt, nach einem Training, dann ist das natürlich verlockend. Aber da bin ich jetzt einfach auf alkoholfreies Bier umgestiegen, weil ich mir gedacht habe, wieso muss ich da jetzt 2 Bier mit Alkohol? Was ist der Unterschied für mich? De facto keiner, ja. Weil du hast jetzt noch 2 Bier keinen Gespierer oder irgendwas, wo man sagt, ja, da kommt jetzt der Drogenjunkie in dir zum Vorschein, mhm. der unter der Woche mal eine kleine Dosis braucht. Und somit haben wir gedacht, ja, das ist die soziale Komponente, okay, trinkst du halt ein Bier mit den Kollegen, ist kein Thema, aber kann ein alkoholfreies Bier auch trinken, macht für mich keinen Unterschied, ja. Und deswegen, also ich glaube, das sind einfach so Kleinigkeiten, wo man sein Leben selbst optimieren kann. Ich bin auch Genussmensch. Wenn ich mal gut is, dann eine Flasche Wein dazu, 2, 3 Achterl Wein, why not? Ja, das passt super. Wenn es einmal passt, einmal eine Party ist auch okay, aber ich brauche nicht 3 Mal in der Woche Alkohol, muss mich nicht jedes Wochenende ausraufen.
Ja.
Das gefällt mir einfach nicht mehr. Ich will da nicht meinen Sonntag verlieren. Da will ich lieber schon wieder irgendwas anderes machen, wandern, aufhören, keine Ahnung.
Ja, wie du sagst, weil das hängt dann ja noch. Also ich habe ja vor kurzem auch zum Tennisspielen angefangen mit meiner Freundin. Wir haben aber gesagt, wir machen es gescheit. Also gescheit im Sinne von, wir dann jetzt nicht einfach Tennis spielen, wenn wir es nie irgendwie gescheit gelernt haben. Wir nehmen unseren Trainer. Und da trainieren wir halt jetzt einmal in der Woche. Und da gibt es dann auch, also hat es dann auch hinten noch ein Getränk gegeben. Und jetzt haben wir aber auch gesagt, nein, also muss jetzt nicht jede Woche sein. Das ist dann, es ist voll nett, ja. Also das ist so, die haben so einen eisgekühlten 3.0 Spritzer. Also den habe ich da das erste Mal getrunken. Das ist so ganz, ganz, ganz wenig Alkohol drinnen. So richtig erfrischend, ja. Aber wir haben jetzt gesagt, muss nicht jede Woche sein.
Ja, es ist in Österreich gehört das halt ein bisschen zum Sozialleben dazu, dass Alkohol getrunken wird. Aber auch da wieder, ja, ich kann wieder Lemming Richtung Abgrund marschieren oder ich kann meine eigenen Entscheidungen treffen. Und ja, je weniger Alkohol drinnen ist, desto schneller ist das abbaut. Wenn du jetzt nach dem Sport um 6 wahrscheinlich einen Spritzer 3 trinkst, dann wird das Ding bis du schlafen gehst, schon abgebaut sein, wird sich nicht so stark auf die Schlafqualität auswirken, aber da sind wir auch wieder beim Punkt, nichts ist sicher besser. Ja. Aber, darf ich noch was ergänzen?
Ja,
ich hoffe, dir ist jetzt klar, dass du die beste Sportart ausgesucht hast, um die Lebenserwartung anzuheben. Also
ja,
ich hoffe, dass das nicht der Hauptgrund war, weil es gibt viele Gründe, die für Tennis sprechen, aber das ist eine der Top-Sportarten in Richtung Lebenserwartung. Ja.
Nein, und es ist auch wirklich cool, weil wir haben immer gemeinsame Freundinnenzeit und es ist einfach echt lässig, ja. Und zum Alkohol nur mal, ich habe ja eine Trainingskundin, die ist Ärztin und die ist so ein bisschen Biohackerin auch. Und die kommt immer mit den neuesten Sachen, ja. Und zum Beispiel ist die vor 2 Jahren mit diesem Ura-Ring oder Aura-Ring, ich weiß nicht, wie man das genau sagt, dahergekommen und immer wieder erzählt es mir bei jedem Training, nein, der ist so super. Und ich habe mir immer gedacht, brauche ich nicht. Und das dauert dann eine Zeit und dann denke ich mir, naja, ich glaube, ich sollte mir es doch einmal anschauen. Weil sie hat dann auch gesagt, zum Beispiel, es ist so krass, wenn du Alkohol trinkst, also er misst halt einfach wirklich extrem gut, wenn du Alkohol trinkst, dann quasi erkennt er das. Und dann siehst du aber gleich, selbst wenn du jetzt nicht viel getrunken hast, was für Auswirkungen das schon wieder auf deinen Ruhepuls hat und so weiter. Und das ist echt krass. Jetzt ist vor ein paar Wochen dahergekommen und hat das Wupp-Bandel und ich habe mir wirklich gedacht, nein, ich brauche das nicht. Sicher nicht. Ich habe den Ring. Jetzt teste ich es seit 3 Wochen, einfach weil ich die 2 Sachen vergleichen will. Ja. Aber das ist schon auch, wenn wir eben nur bei dem Prinzip sind, mit der Erholung, auch wenn du mal so Einblick in deine Schlafdaten auch hast, ist auch wirklich krass, weil du einfach wirklich siehst oder auch in deinen Stress. Ich meine, ich bin jetzt nicht der Freak, der die ganze Zeit alles misst oder so, aber ich finde es schon spannend. Du schon, okay, was misst du oder was hast du?
Ich habe grundsätzlich immer die Apple Watch oben, also auch beim Schlaf. Und da siehst du halt echt, welchen Einfluss haben 2 Bier auf die Schlafqualität. Welchen Einfluss für die Wissenschaft habe ich natürlich einmal extra mehr dran und habe das versucht auszutesten.
Ja, das ist ja.
Und was wirklich das Krasse ist, dass die durchschnittliche Herzfrequenz beim Schlaf, wenn du wirklich einmal mehr trinkst, teilweise um über 20 Schläge höher ist. Mhm. Also da sieht man, was das für Belastung für den Organismus ist. Das kannst du, kann man sich gar nicht vorstellen. Also da hast du dann statt 50 Durchschnittspuls in der Nacht vielleicht dann 70. Mhm. Ja. Und die Schlafqualität, kaum Tiefschlafphasen beziehungsweise ja, null Tiefschlaf. Das ist das nächste, ja. Also das ist das Nächste. Dann gibt es ja diese Herzratenvariabilität, also wie groß sind diese Abstände der einzelnen Herzschläge. Je variabler das ist, desto schneller kann unser Organismus auf Veränderungen reagieren und die geht auch in den Keller runter. Also das ist Katastrophe. Also
es motiviert
aus dem Aspekt
mehr für gesunden Lebensstil.
Definitiv, ja. Und du merkst auch, wie wirkt sich Ausdauertraining aus. Ja. Also ich merke das, wenn ich mal einen längeren Zeitraum jetzt nicht gezielt Ausdauer trainiere. Ich habe zum Beispiel im Sommer spielen wir Tennismeisterschaft, da spiele ich dann mehr Tennis, mache weniger Ausdauer nebenbei, einmal erhaltend, versuche ich dann laufen zu gehen. Aber da halte ich halt mein Ausdauerniveau trotzdem auch nicht so gut, vor allem im unteren Bereich. Da geht die Herzfrequenz auch nach oben mit der Zeit. Nach 2 Monaten, 3 Monaten merkst du wieder, wie diese Anpassungen passieren. Dasselbe natürlich auf muskulärer Ebene etc. Und da sind wir vielleicht eh noch passend, nachdem wir jetzt ein bisschen abgeschweift sind, habe ich das Gefühl, bei unserem Prinzip der Belastung und Erholung, dass man das eben genauer so messen kann. Wann bin ich denn wieder fit? Mhm. Wann ist denn mein Organismus wieder ready für das nächste Training? Ja? Kann ich über den Ruhepuls oder diese in Kombination mit der Herzratenvariabilität messen? Und ich habe es halt immer beim Schlafen um, jetzt kenne ich meine Ruhepulswerte und das sind einfach super Herangehensweisen zu sagen, okay, ich kenne meinen Ruhepuls, Hausnummer, der ist 50, ja, bei gut trainierten Leuten ist er unter 40 zum Beispiel, bei Top-Radfahrern kann er sogar unter 30 sein, ja. Aber ja, zum Beispiel bei mir, ich habe so Ruhepulswerte roundabout 40, manchmal drunter, manchmal drüber, aber wenn ich so in einem Bereich bin, 40 bis 45, da weiß ich, da bin ich topfit, kann trainieren. Wenn der auf 50 ist und ich bin 10 drüber, da weiß ich schon, ja, mein Organismus ist belastet, ich sollte vielleicht einmal ein bisschen weniger von der Intensität machen und so kann man sich da auch wieder selber ein bisschen helfen. Nicht jeder Tag ist gleich. Teilweise, wenn du in der Früh den Ruhepuls misst, weil da wird es ja empfohlen und du denkst gerade an irgendwas oder hast dann Stress in der Arbeit oder was auch immer, dann ist der Wert einfach viel höher. Beim Schlafen kannst du es nicht manipulieren. Ja. Du siehst, wie tief bist du runtergekommen in der Nacht. Den Wert nehme ich meistens als Referenzwert. Wenn der Früh ist, mal schon aufgefallen, misst zweimal, einmal denkst, das wird eigentlich schon los, ja, oder irgendwas, oder ja, so viel Zeit ist nicht mehr, oder es kommt irgendein Gedanke unter, der dich stresst in dem Moment, dann ja, verändert das auch schon wieder einiges. Ja.
Ja, und bevor wir jetzt zum letzten Prinzip gingen, würde mich einfach interessieren, wie siehst du das, wenn man jetzt so Sachen hat, also zum Beispiel auch dieses Whoop-Band, da sieht man ja dann auch beim Training wirklich, in welche Herzfrequenzzonen bin ich und auch also Trainingsempfehlungen gibt es da und natürlich auch, weil es mein Schlaf misst und so weiter, die ganzen Parameter. Wir haben ja jetzt gesprochen, was ein effektives Training ist, was das alles berücksichtigen soll. Findest du es sinnvoll für jetzt, sage ich mal, Otto Normalverbraucher, dass man sich einfach so ein Tool zulegt, dass man einfach da sich leichter tut, dass man das gut einschätzen kann im Training?
Ja, definitiv, weil das ist vor allem gerade am Anfang, da hupfen wir jetzt schnell wieder zu unserem ersten Prinzip zurück, Prinzip des trainingswirksamen Reizes. Gängen die meisten deutlich zu schnell immer Renner fix am Anfang. Also das heißt, die rennen eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde genau in dem Bereich, was gerade halt aushalten. Ja. Das heißt, du verbrutzelst den kompletten Kohlenhydratspeicher, bist nachher völlig fertig und hast aber eigentlich nicht den Trainingsfortschritt, den's da wünscht langfristig. Und da können solche Bänder oder solche Vorgaben, wie es auch von Polar vielleicht dann teilweise sind, können auf jeden Fall mal helfen, wenn ich ungefähr meine maximale Herzfrequenz weiß, dass ich dementsprechend Trainingsbereiche mal einschätzen kann, grob. Ja. Geht es dann in sehr zielgerichtetes Training, wenn ich jetzt wirklich sage, hey, wie mein Marathonrenner unter 3 Stunden oder unter 4 Stunden oder was auch immer das Ziel dann ist, dann macht es schon mal Sinn zu schauen, wie sind denn biologisch tatsächlich meine Trainingsbereiche? Mache ich vielleicht einmal einen Laktatstufentest und schaue einmal, wo befinde ich mich, weil natürlich auch diese Trainingsbereiche beruhen auf Mittelwertsangaben und wie wir das wissen bei einer Gesellschaft, nur weil ich jetzt im Mittelwert weiß, kann es trotzdem extrem stark nach oben und unten abdriften. Ja. Und das ist wieder jeder individuell, also Prinzip der Individualisierung. Also auch bei Fußballmannschaften, nicht der Trainer rennt vorher und alle rennen nach, das sollte nicht der Weg sein. Also das heißt, auch da sollte man Laufgruppen bilden etc. Also und so, somit macht sowas auf jeden Fall Sinn, dass ich mal einen Richtwert habe und je nachdem, wie motiviert ich bin, kann ich dann sagen, okay, ich muss genau wissen, wie gehen wir jetzt am Sportwissenschaftler, Mediziner, mache ich meinen Leistungstest.
Mhm. Okay, last but not least, Prinzip Nummer 7.
Prinzip der Zyklisierung und Periodisierung. Ja, also das heißt, ich versuche jetzt mich nicht nach dem Wetter zu richten und sage, heute ist schön, jetzt gehe ich ins Gym, heute ist schön, heute gehe ich laufen, sondern versuche wirklich, mir einen Trainingsplan zu erstellen, beziehungsweise in unterschiedliche Perioden zu unterteilen. Also da gibt es die Vorbereitungsperioden, Wettkampfperioden. Und wenn ich jetzt, weil wir vorher gerade das Marathonziel gesagt haben, ich weiß jetzt, der Linz-Marathon findet am so und so vielten statt. Und dann kann ich mir überlegen, wie viel Zeit habe ich denn bis dahin? So, sind es vielleicht 6 Monate, dann macht man so eine Rückwärtsplanung, dass man sagt, kann ich mir theoretisch Excel-Listen einmal machen, kann ich schauen, wie viele Wochen habe ich denn dahin? Ja. Und dann versucht man das Ganze mit grob einmal bevor ich es mit Inhalten fülle, versuchen wir das einmal zu teilen, Vorbereitungsperiode 1, 2, dann Übergangsperioden, diese Regenerationsphasen, die wir gesagt haben, so Deload-Wochen, wo ich mal versuche zu reduzieren, damit der Fortschritt der Superkompensation dann quasi wieder mal abgeschlossen ist. Wenn ich das einmal grob unterteilt habe, dass ich sage, zum Beispiel mache einen 3-1-Rhythmus, 3 Belastungswochen, eine Regenerationswoche, und ich versuche dann auch dementsprechend die Umfänge zu erhöhen in diesen Zeiträumen, mich mit den Intensitäten zu spielen. Also in Wahrheit versuche ich in diesem Prinzip alles, was wir vorher gehört haben, dann zu berücksichtigen, nur planhaft. Also nicht, dass ich mal das heißt, ich versuche das wirklich systematisch zu planen. Ich habe vorher schon gesagt, nicht nach dem Wetter zu richten. Mhm. Also das heißt, ich sollte mal wissen, was ist denn mein trainingswirksamer Reiz überhaupt? Das heißt, wie schnell muss ich denn laufen gehen, bezogen auf unseren Marathonläufer? Dann muss ich dementsprechend ein bisschen variieren. Das heißt, ich renne nicht nur in der Grundlage, ich mache mal Intervalle, extensive, intensive Intervalle. Ich spüre mich dementsprechend mit den Distanzen. Dann progressive Belastungssteigerung. Das heißt, ich muss dementsprechend im Verlauf, wird mir auffallen, die Herzfrequenz bei 8 km/h sinkt. Mhm. Dann kann ich mir versuchen, 8,5 km/h zu steigern. Jetzt merke ich, jetzt bin ich wieder in diesem Bereich drinnen. Also das heißt, da wird dieser Fortschritt sein. Ich bleibe nicht immer am selben stehen. Dann dementsprechend Variation. Ich versuche natürlich je nachdem immer auf die Stärken, Schwächen der Person einzugehen etc. Dann dementsprechend kontinuierlich. Habe ich gesagt, wenn ich mir schon einen Plan schreibe, schreibe ich mir hoffentlich nicht jeden Tag frei rein, sondern füttere ihn mit Trainingseinheiten. Ja, bitte genau, do it. Und dementsprechend, ja, diese Regenerationsphasen, ja, interessieren uns wieder weniger, wenn wir 2 bis 3 Mal in der Woche trainieren geht, wenn einer 5, 6 Mal schon trainiert pro Woche, dann muss ich das einplanen. Und da sind dann wirklich am Ende dieser Regenerationswoche passiert dann diese Hauptanpassung, wo der Körper jetzt während dieser 3 Wochen eigentlich nicht die Zeit gekriegt hat, diese Anpassungen durchzuführen, weil ich bewusst in eine überschießende Ermüdung hineingehe, kriegt er dann durch diese Pause die Möglichkeit zur Super- bzw. Überkompensation. Und ja, wie gesagt, das ist einmal ganz spannend, sich hinzusetzen und einmal so eine Grobplanung zu machen. Mhm. Das heißt, ich habe einen Überblick, ich weiß, wie viel Zeit habe ich tatsächlich. Und bitte auch da, vor dem Wettkampf ist es immer zielführend, 1, 2 Wochen davor wirklich so Deload-Wochen hineinzuhauen, dass ich dann dementsprechend wirklich körperlich auf einem Top-Niveau bin. Also nicht so wie trainieren bis zum letzten Tag und denke, oh mein Gott, ich habe da 3 Trainings, habe ich nicht gemacht. Jetzt muss ich noch Gas geben bis zum Wettkampf, weil dann bist du nämlich beim Wettkampf hin und nicht top regeneriert. Also das heißt, das muss man echt berücksichtigen, wie man das dann plant. Wir haben es zum Beispiel im Handball so gemacht, dass die nicht direkt die Wochen davor diese Regenerationswochen gehabt haben, weil einfach dieser Faktor Ballgefühl dazu kommt. Ja, das heißt, wir haben es immer die vorletzte Woche gehabt. Und was heißt der Deload-Wochen? Das heißt nicht, dass der Athlet eine Woche auf der Couch liegt mit dem Chipspackel und mit dem Cola, sondern das heißt, dass er, wenn er im Leistungssportbereich, wenn jetzt Hausnummer normal 10 Trainings hat, dass er in der Woche 4 Trainings hat vielleicht. Also Montag, Dienstag 1, Mittwoch frei, Donnerstag, Freitag 1, Samstag, Sonntag frei und von den Intensitäten aber total nach unten geregelt, wenn ein Krafttraining ist, weniger Serien. Mhm. Also da geht es einfach nochmal, das ist jetzt Leistungssport, das wäre jetzt eine Trainingslagerwochen für einen Hobbyathleten gewesen, aber für unseren Hobbyathleten, wenn er dreimal in der Woche trainieren geht, dann Busy Week hat und eine Arme trainieren geht, dann hat er schon seit Deload-Wochen, schon Regenerationswochen schon abgeschlossen. Und ja, somit ist das ein systematisch planmäßiger Prozess, den dementsprechend der Trainer, die Trainerin, der Coach dann steuert. Und das ist ja, glaube ich, in der Psychologie, in der Ernährung, ich muss mal hinsitzen, ich muss mal was planen, ich muss mal schauen, wie schaut denn das aus? Und dann erstelle ich mir einen Ernährungsplan, wo ich überlege, was ist in der Früh, was ist jetzt Mittag, was ist am Abend? Wie variiere ich das dann? Weil ich will nicht immer dasselbe essen jeden Tag. Das ist in der Psyche so. Was ist das Ziel? Und wie kommen wir dahin? Mhm. Und wie schaffen wir das planmäßig? Was sind die Strategien dahinter, die wir verwenden? Und ja, wie gesagt, das ist sicher das Prinzip, was ich für mich am wenigsten anwende. Mhm. Ich weiß nicht, ob du deine Trainingspläne selber schreibst. Bist du?
Ich habe halt meinen Trainingsplan, ja.
Also sehr gut.
Dann weiß ich, wie ich trainiere. Aber ich baue jetzt nur mal die Brücken zu allgemein zum Leben. Also es ist halt einfach auch gut, dass man sich nicht blind links einfach so, wie halt das Leben passiert, wie jeder Tag, sondern dass man auch mal echt sich überlegt, wie will ich denn mein Leben überhaupt haben in die einzelnen Lebensbereiche und dass ich mir überhaupt Ziele setze und dass ich mir überlege, halt, okay, wie komme ich da hin? Also das ist einfach schlau, dass ich mir einen Plan mache, damit wir bei dem Wort sind, was halt einfach auch gut ist. Wenn ich einen Plan habe, dann weiß ich, was ich mache. Wenn ich keinen Plan habe, dann komme ich vielleicht irgendwo an, wo ich gar nicht ankommen will.
Na voll, und das ist wie immer im Leben, ja. Man hat einen Plan für sein Leben, aber da sind wir wieder bei dem, was du am Anfang einmal gesagt hast. Das Leben verläuft in Wellen.
Ja.
Und genauso kann man sich das auch im Sport vorstellen. Das heißt, ich sitze mich hin und überlege mir den bestmöglichsten Trainingsplan für meinen Athleten. Aber es gibt auch da so viele Umfeldfaktoren, die einen Einfluss haben. Ja. Das ist auch bei Damen zum Beispiel, die Zyklusphase kann einen Unterschied machen. Ja, ich kann da jetzt den besten Plan schreiben, aber wenn du deine Tage hast und dementsprechend Schmerzen hast, hoch 10 und das nicht machen kannst, ja, dann kann ich sagen, man macht das trotzdem. Ich habe mich doch daheim hingesetzt und habe das geschrieben. Ja. Das ist halt ein Schwachsinn. Ja. Ja. Da muss ich mich wieder hinsetzen, muss mich in dich hineindenken. Denken, empathisch überlegen, was da dementsprechend dann möglich ist, müssen wir was verschieben und das ist beim Plan so. Also das heißt, ich schreibe den Plan und dann muss ich flexibel sein.
Gerne die Regeln, um das, die Regeln zu brechen.
Ja.
Da muss dann wieder mal anders.
Nein, also das bringt nichts, denn dann komplett drüber zu scheren über die Person und sagen, es ist wurscht, wie es da geht und wie es dich fühlst, sondern da gibt es dann diese Messparameter. Vielleicht sage ich meinem Athleten, du messst mir deine Herzratenvariabilität, deinen Ruhepuls und wenn da ein intensives Training am Plan steht und der ist aber kaputt, ja, aus welchem Grund auch immer, dann kann ich nicht sagen, ja, ist mir wurscht, mach das jetzt, sondern sage ich, okay, passt. Dann machen wir keine intensiven Intervalle, sondern machen wir extensive Intervalle oder machen wir vielleicht nur Regenerationstraining, Beweglichkeit etc., irgendwelche Dinge, die den Körper nicht so belasten. Und das heißt ja nicht, wenn ich müde bin, dass ich gar nichts machen kann. Aber das sollte irgendwas sein, was mich unterstützt, wieder fit zu werden. Das heißt, wenn ich einen Ergometer daheim habe, sitze ich mich mit ganz wenig Watt auf, ich tue 20 Minuten dahin ruhen, mache vielleicht ein bisschen ein Beweglichkeitstraining, Yoga, was auch immer, in einer extensiven Form. Und am nächsten Tag wirst du dich vielleicht besser fühlen, wie wenn du jetzt nur umeinander gelegen warst. Ja?
Definitiv. Das waren die 7 Trainingsprinzipien. Und wir laden euch ein, dass ihr euch das vielleicht sogar nur mal anhört und überlegt, okay, welche Schrauben könnte ich denn drehen? Entweder im Sport oder vielleicht aber anders. Christian, vielen Dank. Und ich habe 2 Abschlussfragen, die ich allen meinen Gästen stelle. Dir noch nicht, weil das war damals noch nicht so. Was war der beste Rat, den du je in deinem Leben bekommen hast?
Oh Gott. Das hat mich voll aufgebaut.
Ja, nicht nur die, das ist immer für jeden.
Was war der beste Rat, den ich in meinem Leben je bekommen habe? Ja, höre nicht auf das, was andere sagen. Jetzt nicht im Mega-Ego-Sinn, sondern ja, wenn ich auf das gehört hätte, was andere mir gesagt hätten oder haben, war ich jetzt definitiv nicht Gast bei dir hier und darf halt über die Dinge, die mein Leben und meine Leidenschaft sind, reden, sondern dann war ich vielleicht noch Maschinenschlosser bei einer Firma in Blaumann. Somit, ja, wie gesagt, wurde mir gesagt, das Geld, was du verdienst, wenn du studierst, wirst du dein Leben lang nie aufholen. Da habe ich mir gedacht, ja, eh nicht, aber da mache ich lieber das, was mir eine Freude im Leben bereitet, verdiene vielleicht weniger oder auch dasselbe, was dementsprechend Gott sei Dank jetzt eh nicht der Fall ist. Aber das war nicht meine Motivation. Ja. Und ich glaube, das ist schon ein Rat. Also, natürlich ist es wichtig, auf andere Menschen zu hören, aber halt nicht immer.
Ich verstehe die, ja.
Also das heißt, du brauchst dementsprechend, wenn du eigene Ziele hast und wenn du wirklich dran glaubst, an diese Vision von dir selber, dann ist es wurscht, ob drei Leute zu dir sagen, das wirst du eh nicht schaffen, beziehungsweise, ja, muss man einfach an sich selbst glauben in diesem Moment. Ja.
Definitiv. Letzte Frage. Was war der schlechteste Rat, den du je bekommen hast?
Oh Gott. Abbier geht noch. Echt ganz schwierig. Boah, schlechteste Rat, den ich je bekommen habe.
Oder irgendeine Einstellung, wo du dir denkst, also das teile ich überhaupt nicht. Es ist einfach ein Bullshit. Oder ist es einfach auch das, was du vorher gesagt hast, eben die Leute, dass die halt gesagt haben, das ist nichts, dass du den Weg gehst?
Naja. Das schlagt schon in die Kerbe, ja. Also es gibt sehr viele Menschen mit einer negativen Einstellung zu vielen Dingen, ja. Die Frage ist, ja, wenn man die Zeitung aufschlagt oder im Internet irgendwo, muss ich mich von dieser Negativität übermannen lassen? Wahrscheinlich nein. Ja, aber muss jetzt echt sagen, schlechtester Rat.
Also du denkst so positiv.
Positiv. Wie gesagt, ich habe schon ein extrem positives Mindset. Das heißt nicht, dass ich negative Dinge negiere oder denen keinen Wert gebe, aber das sind nicht die Dinge, die ich mit mir mittrage. Also das heißt, vergiss dann auch oft Sachen, weil ich es nicht mitnehme. Ja, kann da sicher mehr positive Dinge über mein Leben erzählen als negative. Aber ja, das nächste Mal sollte ich nur mal kommen. Dann überlege ich mir bis dahin, was mein negativster Ratschlag war in meinem Leben.
Ich kann da meinen sagen.
Ja, vielleicht fällt mir dann meiner ein.
Bleib so, wie du bist. Das finde ich, also es ist zwar immer nett gemeint, aber wenn du so bleibst, wie du bist, dann entwickelst du dich ja nie weiter. Also das war ja eigentlich traurig, wenn ich jetzt nur so war wie vor 10 Jahren. Also somit, das
gibt's
ist zum kein Beispiel.
Kein Fortschritt, das stimmt.
Genau, ja.
Interessant, ja. Ja, das sind so Standardfloskeln.
Genau.
Also,
gibt es noch irgendein Abschlusswort, was du jetzt noch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest?
Ja, ich glaube, dass in allen Lebensbereichen, und vielleicht passt da das, was du mit bleib, wie du bist, ja, bleibt es nicht, wie es sagt. Ja. Also das ist, glaube ich, was man jetzt wirklich aufgreifen kann. Versucht, Strategien zu finden, aus eurer Komfortzone herauszukommen. Überlegt euch, welche Version von ihr, von euch, ihr sein möchtet. Ja. Und ja, Kontinuität ist das Stichwort, was wir heute gehört haben. Also bitte nicht aufgeben, wenn nicht sofort erste Verbesserungen, Fortschritte erkennbar sind. Versucht einmal Wochen, Monate dran zu bleiben, egal ob es um psychische Gesundheit geht. Ja. Jeder hat seine Baustellen im Leben, egal ob es um sportliche Dinge geht. Also das heißt, bleibt dran, setzt euch Ziele, die realistisch sind. Man darf immer träumen im Leben. Also das heißt, auch wenn ihr Ziele habt, die sehr weit weg sind, ja, wenn es euch motiviert, bitte bleibt dran. Aber schaut, dass das dann ein Prozess auf Jahre ist, wenn es wirklich weit ist. Rechnet Rückschläge ein. Es gibt diese Phasen, die nach oben und unten gängen. Aber halt da nicht den Mut verlieren. Und wenn es wirklich dementsprechend merkt, ihr habt Probleme, sucht euch einen Coach. Ja, der hilft euch. Es gibt Trainer, die euch unterstützen. Auch in der Psyche sucht euch Hilfe, wenn ich merke, ich stehe vor einem Berg, den ich selber alleine bewältigen kann. Und ja, wie gesagt, denkt ein bisschen an die Trainingsprinzipien, die wir euch heute versucht haben, näher zu bringen. Das heißt, Ja, versucht euch einzuschätzen richtig, arbeitstrainingswirksam, versucht zu variieren, auch im Leben, macht sie spannend, macht sie nicht immer dasselbe, versucht euch vor neue Herausforderungen zu stellen, steigert diese Belastungen, die auf euch einprasseln, variiert Dinge, kümmert euch um die Individualität, macht es kontinuierlich, nehmt euch die Pausen, die sind auch wichtig für die Regeneration, sei es geistig oder körperlich, und macht es systematisch und planmäßig. Und somit, glaube ich, habe ich ausreichend gequasselt.
Die Erfolgsformel. Vielen, vielen Dank und danke fürs Gespräch.
Ja, danke für die Einladung. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht.
Kann ich nur zurückgeben. Ja, danke. Danke, ciao.
Tschüss.
So schön, dass du dabei warst und dir die Zeit für dich selbst genommen hast. Teile diesen Podcast, wenn er dir gefallen hat, und bewerte ihn mit 5 Sternen, damit auch noch viele andere sich inspirieren lassen können. Ich freue mich sehr, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Und wenn du Fragen hast oder etwas teilen möchtest, kommentiere super gerne auf Instagram. Schreib mir eine Nachricht. Ich freue mich immer, wenn ich von dir höre. Bis bald, deine Juliana.